Viele Menschen fragen mich, warum soll ich eigentlich beten? Warum soll ich eigentlich beten? Weil Gott ist ja allwissend, er weiß doch alles. Er weiß im Voraus, wie es mir geht und was ich brauche. Warum denn noch beten? Das ist manchmal doch so mühsam und so anstrengend. Ich weiß jetzt nicht genau, ob du auch solche Phasen hast. Ich habe solche Phasen im Leben immer wieder mal, dass auch Gebet sehr, sehr mühsam ist und sehr, sehr anstrengend ist. Und dann ist man frustriert und vielleicht müde und will irgendwie auch keine Nähe und keine Intimität zu Gott, vielleicht auch zu Menschen nicht zulassen. Aber so geht es mir und vielen anderen auch in anderen Beziehungen. Und Gebet ist eine Beziehungsarbeit. Ich weiß, als ich meine Frau Anita kennengelernt habe, haben wir jede freie Minute irgendwie verbracht. Also wir haben keine Termine gemacht, aber jede freie Minute, die wir hatten, die haben wir zusammen verbracht, miteinander zu reden. Und was war der Grund? Nun, der Grund war einfach, erstmal verliebt sein und dann irgendwann einmal auch Liebe. Und wir trafen uns überall, wo es nur ging, in Cafés und in Kinos, bei Spaziergängen, zu Hause, auf Reisen. Und jede Gelegenheit war wichtig und richtig, weil wir einfach, ja, weil Liebe zwischen uns war. Und wir redeten die ganze Zeit, wir aßen gemeinsam, wir chillten zusammen, wie man heute sagt. Aber es gab auch Zeiten, wo wir einfach auch miteinander schwiegen. Wo wir schweigend nebeneinander saßen, irgendwo im Café oder im Kino oder einfach auf der Bank, auf dem Sofa und genossen einfach die Gegenwart des anderen. Nun, genauso unkompliziert funktioniert Gebet. Das ist ein Aufrechterhalten einer Liebesbeziehung. Und wenn du Gebet in dieser Weise verstehst und begreifst, dass das Gebet ein Aufrechterhalten einer wichtigen Liebesbeziehung ist, dann wird das etwas mit deinem Herzen tun und auch mit deiner Art tun und mit deiner Zeit tun, die du dir nimmst, speziell für diese Beziehung zum himmlischen Vater. Es geht beim Beten nicht in erster Linie darum, dass ich Gott meine geheimen Wünsche öffne. Gott kennt dich tatsächlich und er weiß, Jesus sagt das sogar bei einer Gelegenheit, wo er übers Beten lehrt, plappert nicht so wie die Heiden und erzählt Gott nicht das letzte Detail aus eurem Leben, als ob er die Bildzeitung nicht gelesen hätte. Er weiß es ja. Er weiß wirklich. Aber es geht darum, wirklich im Gespräch mit Gott zu bleiben und sich Gott persönlich sein Herz für Gott zu öffnen. Gebet ist ein Dialog. Gebet ist viel, viel mehr als mein Gespräch mit Gott. Gebet ist ein Dialog, wo Gott genauso auch zu mir redet. Ich weiß es nicht, ob ihr Menschen kennt, die zu viel reden. Manchmal unterstellt man mir das auch, ne Anita? Und das ist anstrengend. Menschen, die ganze Zeit nur reden, die hören nicht zu. Und so kann man keine Beziehung aufrechterhalten. Stell dir mal vor, dein Partner, deine Partnerin, die redet die ganze Zeit und drischt auf dich ein, verbal. Und das ist anstrengend. Ich muss zugeben, ich hatte mal eine Freundin, bevor ich meine letzte Freundin und jetzige Frau kennengelernt habe. Irgendwann mal war es wirklich anstrengend. 24/7, also wenn jemand auf dich einredet, das ist wirklich anstrengend. Beziehung besteht aus einem Dialog. Das heißt, du redest, jemand anders redet zu dir, du hörst zu, du kannst darauf eingehen, kannst darauf antworten. Und, aber manchmal sitzen wir auch einfach nebeneinander und schweigen. Eine Liebesbeziehung hält auch Zeiten aus, dass wir nebeneinander sitzen, Seite an Seite und schweigen. Liebesbeziehung hält solches Schweigen aus. Wir müssen nicht, auch nicht mit Gott, alles ausdiskutieren. Wir müssen nicht alles verstehen. Meine Beziehung zu meinem Vater, zu Gott, besteht nicht im Verstehen. Wenn meine Beziehung zu Gott auf Verstehen basieren würde, würde ich nie ein gläubiger Christ werden. Warum? Ich kann Gott nicht verstehen. In dem Augenblick, wo ich Gott begreife und Gott verstehe und Gott in meine Box, in meine 1,2 Kilo Gehirnmasse verfrachten kann und dort einsperren kann, ist er nicht mehr Gott. Dann habe ich einen Abklatsch von Gott, ein Bild von Gott vielleicht, das ich verehre, aber es ist nicht mehr Gott. Das heißt, ich muss nicht alles ausdiskutieren, ich muss nicht alles verstehen und wir müssen schon gar nicht immer die Kontrolle haben, um einander zu lieben. Umgekehrt. Eine reife, eine robuste, eine vertrauensvolle Beziehung überwindet immer Schweigen und überwindet Schmerz und überwindet Spannungen. Wir verstehen ihn nicht. Wir sind oft verletzt. Gott scheint manchmal abwesend zu sein. Und er greift nicht ein. Zumindest greift Gott nicht ein nach unseren Vorstellungen und nach unserem Terminkalender. Und die Frage ist, was dann? Und an diesem Punkt sind beenden auch ihr aktives Gebetsleben. Und das ist eine kritische Phase der Beziehung. Wir können uns jetzt tatsächlich verletzt zurückziehen oder wir können vertrauensvoll darauf warten, dass wieder andere Zeiten kommen. Und dass Gott die richtigen Zeiten und die richtigen Antworten hat. C.S. Lewis, der englische Philologe und Philosoph, hat mal gesagt, die größten Gebetserhörungen meines Lebens sind die nicht erhörten Gebete Gottes. Und ich kann das vielleicht nicht in dieser Radikalität sagen, aber ich kann tatsächlich sagen, dass viele meiner Gebete, die im Nachhinein als Gebetserhörungen rausgekommen sind, nicht erhörte Gebete sind. Und vor allem eine andere Geschichte, die mir immer wichtiger wird, vor allem auch in meiner eigenen Sprachlosigkeit und in meiner eigenen Gebetsmüdigkeit oder manchmal in Lebenssituationen, die mich sprachlos machen und ich tatsächlich auch nicht weiß, was ich beten soll. Besonders von angesichts von Katastrophen. Irgendein Freund kommt ums Leben, viel, viel zu jung, scheidet aus dem Leben oder bekommt eine dramatische Diagnose. Was sollen wir da beten? Oder irgendwas passiert in deinem Leben, im Leben deiner Familie, im Leben deiner Liebsten. Und mich tröstet dieses Wort aus Römer Kapitel 8, wo Paulus darüber schreibt, wie Gott für dich betet. Also Gebet ist eine gegenseitige Verpflichtung. Es ist eine Verpflichtung meinerseits, dass ich diese Liebesbeziehung aufrechterhalte. Aber es ist genauso auch Gottes Verpflichtung, dass Gott sich dazu verpflichtet hat, mit dir eine Beziehung aufrechterhalten. Und hier steht in Römer Kapitel 8, was Gott tut, gerade in solchen Momenten, wenn wir sprachlos sind. Da ist es, der Geist Gottes hilft uns in all unseren Schwachheiten und Nöten. Wir wissen manchmal noch nicht einmal, wie wir beten sollten, damit es Gott gefällt. Deshalb tritt Gottes Geist für uns ein. Er bittet für uns mit einem Seufzen, wie er sich nicht in Worte fassen lässt. Und Gott, der unsere Herzen durch und durch kennt, weiß, was der Geist in diesem Augenblick für uns betet. Denn im Gebet vertritt der Geist die Menschen, die zu Gott gehören, so wie Gott es möchte. Wow! Versteh mal, du musst dich nicht enttäuscht zurückziehen. Du kannst wissen, in solchen Zeiten, wo du selber angefochten bist, wenn du angegriffen bist, wenn du sprachlos bist, wenn du dich einsam fühlst, wenn du dich verletzt fühlst, was auch immer dir das Leben zusetzt, wie das Leben dir das zusetzt. Gott ist da und der Geist Gottes ist gerade auf Hochtouren, auf Knien für dich und zwar direkt im Allerheiligsten vor Gott. Und er fleht und bittet und betet und kämpft für dich vor dem Vater. Wow. Also das gibt meinem eigenen Gebetsleben, auch gerade in schwierigen Zeiten, Aufschwung. Gebet ist nicht zu 100% deine Verantwortung. Gebet ist zu 100% deine und zu 100% Gottes Verantwortung. Gott hat sich verpflichtet für dich als sein Kind zu beten, Gott der Heilige Geist. Und ich glaube, ich darf dir Folgendes sagen. Der Heilige Geist wird in seinem Job nicht scheitern. Der Heilige Geist wird in seinem Job, im Gebet für dich, im Kämpfen, im Ringen für dich vor Gott nicht scheitern. Jesus sagt, meine Schafe hören auf meine Stimme und ich kenne sie und sie folgen mir. Ihnen gebe ich das ewige Leben und sie werden niemals umkommen. Keiner kann sie aus meiner Hand reißen. Also Gott hat sich verpflichtet. Gott hat sich für dich und für mich verpflichtet, mit seinen Kindern zu kommunizieren, für seine Kinder da zu sein. Und er tut das unablässig. Er wird nicht versagen. Die Frage, die du vielleicht dir stellst, warum kann ich denn nicht Gottes Stimme hören? Ich will dir heute ein Geheimnis verraten und wir finden dieses Geheimnis in der Bibel. Und zwar in der Biografie von Elia. Es ging ja schon bei einer bei einem Thema um das Beten wie Elia. Elia hatte eine Lebensphase, wo er sich von Gott entfernt hat. Er war schwer depressiv, er war verängstigt, er war eingeschüchtert und er war auch wirklich von Gott sehr, sehr enttäuscht. Und er ging an einen Ort, wo Menschen schon sehr, sehr oft vor ihm hingegangen sind, auch große Männer wie Moses zum Beispiel, denn sie wussten, wenn ich Gott irgendwo treffe, dann an einem Berg, wo er zum ersten Mal Moses erschienen ist, am Berg Horeb. Ihr kennt diese Geschichte mit der Flamme bzw. mit dem brennenden Busch, das war am Berg Horeb. Und jetzt geht Elia in der Verzweiflung und in dieser Einsamkeit und Depression und Ängstlichkeit, die er hat, und in der emotional gefühlten Gottabwesenheit zu diesem Berg. Er denkt sich wahrscheinlich, wenn ich irgendwo noch irgendwie in Kontakt kommen kann mit diesem höheren Wesen, wenn ich irgendwo das Gefühl bekomme, dass ich nicht verlassen worden bin, dann wahrscheinlich an diesem heiligen Berg. Und er ist jetzt dort und dann heißt es da in 1. Könige Kapitel 19, da antwortete ihm der Herr, komm aus deiner Höhle heraus. Ganz wichtig, oder? Gott weiß, wo du steckst. Und manchmal verstecken wir uns in den Höhlen unseres Lebens und sind enttäuscht und ziehen uns zurück. Komm aus deiner Höhle heraus und tritt vor mich hin, denn ich will an dir vorübergehen. Und jetzt kommen verschiedene Phänomene. Auf einmal zog ein heftiger Sturm auf, riss ganze Felsblöcke aus den Bergen heraus und zerschmetterte sie. Aber der Herr war nicht im Sturm. Als nächstes bebte die Erde, aber auch im Erdbeben war der Herr nicht da. Dann kam ein heftiges Feuer. Alles so Gotteserscheinungen, Phänomene, die auch in der Moses-Geschichte wichtig waren. Und Gott war wirklich anwesend in diesen heftigen Offenbarungen. Aber Gott war nicht darin, nicht im Feuer. Und danach hörte Elia ein leises Säuseln, heißt es da. Er verhüllte sein Angesicht mit dem Mantel, ging zum Eingang der Höhle zurück und blieb dort stehen. Und nicht noch einmal wurde er gefragt. Und jetzt spricht Gott zu ihm: Elia, was in aller Welt tust du hier? Was willst du eigentlich? Interessant ist, dass Gott uns in der Regel nicht mit einem Mikrofon anspricht. Gott braucht keine Verstärkeranlage. Gott braucht kein Megafon. Gott ist kein Rockstar, der von der Bühne der Ewigkeit seine Geschöpfe zusammenschreit. Danach hörte Elia, heißt es da, ein leises Säuseln. Ich habe die Geschichte mal nachgelesen in einer Ursprache, in der hebräischen Sprache. Da heißt es wortwörtlich eigentlich, danach hörte Elia ein leises Flüstern. Danach hörte Elia ein leises Flüstern. Also Gott flüstert. Gott flüstert. Tanja, kommst du vielleicht mal nach vorne? Auf die Bühne gleich. Und ich möchte das demonstrieren. Ich weiß, dass es spontan ist, aber du bist spontan, das weiß ich. Ja, vielen Dank. Ein Applaus für diesen spontanen Einsatz. Also keiner von euch hat das mitgekriegt, was ich gerade mit ihr besprochen habe. Oder? Keiner. Warum? Weil Gott flüstert. Und die Frage ist, warum flüstert Gott? Warum ist er kein Rockstar, der von der Bühne der Ewigkeit dich zusammenschreit? Und es gibt eine ganz einfache, simple Erklärung. Weil Gott dich in seiner Nähe haben will. Ihr kennt das zu Hause, einige Eltern, bitte keine Handzeichen jetzt, okay? Dass ihr die Kinder zusammenschreit, ne? Die sind irgendwo im ersten, zweiten Stock oder draußen irgendwo und ihr schreit die Kinder zusammen und die ganze Nachbarschaft hört das und das ist peinlich eigentlich, aber ihr merkt das gar nicht, weil ihr irgendwie einen ganz wichtigen Auftrag habt, vielleicht für die Kinder. So ist Gott nicht. Er ruft uns, er zieht uns, er will uns in seiner Nähe haben. Und dann flüstert er. Dann flüstert er. Wenn dein Gebetsleben träge und langweilig geworden ist, dann kann das daran liegen, dass deine Gebete zum Monolog geworden sind. Und warum kannst du Gottes Stimme nicht hören? Vielleicht bist du zu abgelenkt. Vielleicht wartest du tatsächlich irgendwie auf einen Blitz vom Himmel, einen Sturm oder ein Erdbeben. Irgendwie etwas ganz, ganz Spektakuläres. Du bist vielleicht zu laut, zu rastlos, zu getrieben. Du sprichst zu viel. Verdammt nochmal, du sprichst zu viel. Vielleicht ist das der Grund, warum du Gottes Stimme nicht hören kannst. Oder sind alle anderen Stimmen um dich herum oder in dir viel, viel zu laut? Du kannst eines wissen, Gott schreit dich nicht an übers Megafon. Er will dich ganz, ganz nah bei dir haben. Deswegen flüstert er. Wenn du Gottes Stimme hören willst, werde leise. Schraube dich mal zurück. Regulier dich mal zurück. Such einen Ort der Stille. Jesus sagt, wenn ihr betet, geht ins Kämmerlein, da wo es dunkel und leise und kühl ist und wo du entspannen und chillen kannst. Aber wisst ihr, was mich am meisten umtreibt? Und das ist das heutige Thema. Oh, das war die Einführung. Heftig. Das war jetzt nur die Einführung, ist das richtig? Oh. Mich umtreibt tatsächlich dieses Thema. Und ich weiß jetzt nicht genau, ob du jemals Gedanken gemacht hast, warum betet Jesus eigentlich? Warum betet Jesus eigentlich? Er ist der Sohn Gottes. Er ist der Sohn vom Chef. Er ist mit Gott, dem Vater, in einer besonderen Verbindung. Er kommt als Messias, als Erlöser, als Wundertäter in dieser Welt. Er spricht und die Hölle bebt. Er sagt ein Wort und Lahme gehen. Er befiehlt und Blinde sehen. Er streckt deine Hand aus und der Sturm legt sich. Er berührt Aussätzige, sie werden rein. Er erhebt nur seine Augen zum Himmel und 5000 Menschen werden gespeist. Jemand berührt nur den Saum seines Gewandes und wird im Augenblick von einem chronischen Leiden befreit. Ich frage mich tatsächlich, warum betet Jesus? Wenn es irgendjemanden gibt, einen Menschen, der in dieser Welt lebte, war Jesus der Erste und der Einzige, der eigentlich absolut kein Gebet braucht. Er ist einfach drauf, oder? Jesus hat es einfach drauf. Bei seiner Gefangennahme muss er einem übereifrigen Jünger ihn ermahnen, sein Schwert wieder in die Scheide zu stecken, und er sagt ihm folgende Worte. Und das ist halt Jesus. Und so, das erwarten wir auch vom Sohn Gottes. Er sagt, ist dir denn nicht klar und nicht bewusst, dass ich meinen Vater jetzt um 12 Legionen von Soldaten oder von Engeln bitten könnte? Wisst ihr, was 12 Legionen von Engeln sind? Ungefähr 70.000 Soldaten. Das heißt, Jesus sagt diesem Jünger, ich könnte das hier machen. Einen Finger schnipsen und sofort sind 70.000 Engel hier und würden mich befreien. Also bitte cool down, steck dein Schwert weg, alles ist wieder gut. Die Herrlichkeit und die Kraft Gottes sind jederzeit, jede Sekunde, jede Millisekunde immer präsent, sobald Jesus nur seinen Mund auftut und sobald Jesus nur irgendetwas befiehlt und sagt. Ich weiß es nicht genau, ob du dich schon mal gefragt hast, warum betet Jesus eigentlich? Und wenn du die Evangelien liest, bekommst du einen ganz, ganz heftigen Eindruck, dass Jesus abhängig ist, dass Jesus süchtig ist, dass Jesus addicted ist, wie man heute sagt, vom Gebet. Jesus betet vor wichtigen Entscheidungen. Jesus betet meistens alleine und zieht sich dafür immer wieder zurück. Jesus betet viel lieber, als Menschen von Dämonen zu befreien. Wusstest du das, dass Jesus, also viele Menschen kamen zu Jesus. Jesus ist ständig umgeben von irgendwelchen Menschen, die Not haben. Und Jesus zieht sich von diesen Menschen, die Not haben, zurück, um zu beten. Du glaubst es vielleicht nicht. Markus Kapitel 1. Lies einfach die Evangelien. Ich lese nur einen Abschnitt. Die ganze Stadt war nun vor Simons Haus versammelt. Jesus heilte viele Menschen vor den unterschiedlichen Krankheiten und trieb viele Dämonen aus. Dabei befahl er den bösen Geistern zu schweigen, denn er wusste genau, Sie wussten genau, wer er war. Am nächsten Morgen stand Jesus auf, vor Tagesanbruch, und zog sich zurück in einen einsamen Ort, um zu beten. Jesus betet viel lieber, als Menschen zu befreien. Jesus betet viel lieber, und das ist für mich schockierend gewesen, als ich das entdeckte. Jesus betet viel lieber, als Menschen zu heilen. Und Jesus betet viel lieber, als Menschen zu lehren sogar. Nun, er hatte eine Mission, das Reich Gottes Menschen zu bringen. Aber Jesus betet viel lieber, als das zu tun. Lukas Kapitel 5. In Scharen strömten die Menschen zusammen. Ich muss vielleicht auch die Brille anziehen beim Lesen, oder? Ich habe oft den Ehrgeiz, deswegen ist meine Schrift auch schon größer, wenn ihr mein Skript sehen würdet. Aber ich bin ja schon 60 geworden. In Scharen strömten die Menschen zusammen. Sie wollten ihn hören und von ihren Krankheiten geheilt zu werden. Und du musst dir einfach diese Situation vorstellen. Da ist eine Menge von Leuten. Wir wissen, dass es oft Tausende waren. Und da heißt es, aber Jesus zog sich immer wieder von ihnen zurück, um zu beten. Lukas Kapitel 5, 15 bis 16. Und das war für mich, auch als Pastor und vielleicht auch für dich als eifriger Christ, der wirklich auch seine Mission und Aufgabe daran sieht, Menschen zu helfen, Menschen zu dienen, Menschen zu heilen, Menschen zu befreien. Für mich war das eine schockierende Nachricht. Jesus betet viel lieber, als Menschen zu dienen. Und wenn Jesus die Entscheidung hat, zu beten und Menschen zu dienen, entscheidet er sich immer fürs Erstere. Warum ist das so? Nun, die Priorität Nummer eins bei Jesus war die Beziehung zu seinem Vater. Und aus dieser Beziehung zu seinem Vater kam sein ganzes Leben und all das, was wir als dieses übernatürliche, messianische, göttliche Leben des Sohnes Gottes kennen, kam bei ihm als Ausfluss, als Fontäne seines Gebetslebens. Und keine Macht durfte zwischen ihm und seinem Vater stehen. Keine Macht. Kein Mensch durfte zwischen ihm und seinem Vater stehen. Kein Dienst durfte zwischen ihm und seinem Vater stehen. Keine Wunder und Sensationslust durften zwischen ihm und seinem Vater stehen. Keine Erwartungen von anderen Menschen durften zwischen ihm und seinem Vater treten. Keine dringenden Termine durften zwischen ihm und seinem Vater stehen. Nichts durfte zwischen ihm und seinem Vater stehen. Und wenn Jesus den Eindruck hatte, auch wenn er von Tausenden von Menschen, von notleidenden Menschen umgeben war, dass die zwischen ihm und seinem Vater stehen, hat er überhaupt kein Problem gehabt, seinen Koffer zu packen und wegzugehen. Wegzurennen, sich zu verstecken an einsame Orte. Jesus ist zwar ganz und gar Gottes Sohn, aber er ist auch ganz und gar Mensch. Und als Mensch zeigt er sich uns, wie wir unser Gebetsleben führen sollen. Jesus als Beter zeigt uns, dass wenn die Beziehung zum Vater für uns das Wichtigste ist, alles andere in unserem Leben unter Gottes Regie und unter Gottes Herrschaft kommt. Jesus gelingt das Leben nicht deswegen auf wundersame Weise, weil er der Sohn Gottes ist, sondern weil er als Menschensohn in einer ununterbrochenen Beziehung zum Vater steht. Und deswegen, und nur deswegen, kann Jesus übernatürlich Menschen dienen. Nur deswegen kann er Krankheiten heilen. Nur deswegen kann er zum Sturm sprechen. Nur deswegen kann er zu Dämonen befehlen, weil er betet. Und deswegen war es ihm ein Herzensanliegen, Gebet seinen Jüngern beizubringen. Und wir kennen diese Passage aus dem Matthäus-Evangelium, wo er seine Jünger zusammenruft und ihnen beibringt, wie man betet. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name. Dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel so auch auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns vor dem Bösen, denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Und Jesus gibt uns hier drei Tipps beim Beten. Mach es ehrlich, mach es kurz, mach es persönlich. Mach es ehrlich. Auch wenn die Bibel Gebet in der Öffentlichkeit kennt und auch wir als Gemeinde in der Öffentlichkeit beten, ist das Gebet nicht für die Öffentlichkeit. Und Jesus macht das hier deutlich. Es gibt viele Heuchler, die sich irgendwie darstellen wollen und die sich präsentieren wollen, ihre Frömmigkeit nach außen präsentieren wollen und dann irgendwelche lange Gebete irgendwie an sichtbaren Stellen beten. Jesus betet in der Regel im Verborgenen. Mach es ehrlich. Es geht beim Gebet nicht um deine Präsenzen. Es geht nicht um deine Frömmigkeit. Es geht jetzt auch nicht um deine Formulierung. Es geht um deine Beziehung zu deinem himmlischen Vater. Das Zweite ist, was Jesus lehrt. Mach es kurz. Mach es kurz. Wenn du Gebete von den biblischen Figuren liest, sind die effektivsten Gebete immer kurze Gebete. Ich erinnere mich an das kürzeste Gebet in der ganzen Bibel. Petrus, als er singt, Herr, hilf mir. 3 Worte. Herr, hilf mir. Und ich weiß es von mir, manchmal bringe ich nicht mehr zustande. Also mach es kurz. Gerade das, was dich bewegt, was du siehst, was Gott gerade in dein Herz hineinlegt oder wo du Menschen in Not siehst. Kurzes Gebet. Herr, hilf mir. Mach es kurz. Und zweitens, mach es persönlich. Mach es persönlich. Mein Vater im Himmel, geheiligt werde dein Name. Ich komme in die Gegenwart des Vaters. Gott ist um dein leibliches Wohl interessiert. Mein tägliches Brot gib mir heute. Gott ist um dein geistliches Wohl interessiert. Vergib mir meine Schuld. Genauso auch, wie ich vergebe meinen Schuldigern. Und führe mich nicht in Versuchung. Es geht um deinen Schutz. Bitte Gott um deinen Schutz, um seinen Beistand, um seinen Segen, mitten in deiner Lebenssituation. Dein Friede ist ihm wichtig. Jesus will, dass wir beten lernen. Und beten ist eine Kunst. Und eine Kunst entwickelt sich. Wenn jemand ein Instrument beherrschen will oder singen will oder eine andere Tätigkeit beherrschen will, dann ist es eine lebenslange Entwicklung. Gebet ist eine lebenslange Entwicklung und du kannst dein Leben lang daran wachsen, zu beten. Wir sagen oft, dass uns die Not beten lehrt. Und es ist tatsächlich auch manchmal so. Aber Not kann uns auch hart und bitter machen. Ich kenne viele Menschen, die die Not des Lebens und die Umstände des Lebens hart und bitter gemacht haben. Besonders dann, wenn wir gefastet und gebetet und gerungen haben und die Dinge sich doch ganz, ganz anders entwickelt haben. Vielleicht sogar gegen all das, was wir erwarten und was wir erbeten haben. Und ich kann dir Folgendes sagen, auch Jesus kennt solche Zeiten. Jesus kennt Zeiten, die sich ganz, ganz anders angefühlt haben und die ganz, ganz anders waren, als er das erwartet hätte. Und sein Weg, sein Leidensweg der letzten Lebenswoche war ein einsamer Weg. Ein einsamer Weg, den er sich vielleicht so gar nicht vorgestellt hat. Einer seiner Freunde hat ihn verraten. Seine 3 besten Freunde sind eingeschlafen, während er im Garten Gethsemane um das Leben ringt. Bei seiner Gefangennahme liefen alle, ausnahmslos alle davon. Einige sogar, weil man sie beim Kragen gepackt hat, nackt, liefen nackt davon, heißt es in Evangelien. Dann verleugnete ihn sein Klassensprecher. Mitten seiner finstersten Stunde, wo er befragt wird, verleugnet ihn sein bester Mann. Es kamen viele Anklagen, aber es gab keine Fürsprecher an diesem Abend. Als ob nie in den letzten 3,5 Jahren nie irgendein Wunder passiert wäre, das, was jetzt zeugnishaft für viele sprechen würde. Selbst Gott schweigt und scheint von Jesus sehr, sehr fern zu sein. So wird Jesus ans Kreuz genagelt. Er lebt in der Öffentlichkeit, er lebt für andere, aber er stirbt absolut allein. Und die Frage ist, was tut Jesus in seiner letzten Stunde? Oder in seinen letzten 3 Stunden, sagen wir so. Was tut Jesus, während er am Kreuz hängt? Ja, er litt, er vergoss sein Blut. Wir werden uns gleich beim Abendmahl auch an dieses Ereignis erinnern. Er sühnt für unsere Sünden. Aber ich kann dir Folgendes sagen, was Jesus am Kreuz tut. Wir wissen es ganz genau, weil uns die Evangelisten davon berichten. Jesus hängt am Kreuz und er betet. Er betet die ganze Zeit. Nein, man muss es anders sagen. Er betet nicht nur. Jesus singt am Kreuz Lieder. In seiner tiefsten Not, in seinem tiefsten Schmerz singt Jesus Lieder. Woher wissen wir das? Zum Beispiel der Evangelist Matthäus in Kapitel 27 schreibt, am Mittag wurde es plötzlich im ganzen Land dunkel. Ich hatte heute gerade eine Vorlesung gehört von Professor Heino Falke. Er sagte, ja, diese Sonnenfinsternis gab es, er ist Astrophysiker, diese Sonnenfinsternis gab es tatsächlich in dieser Zeit. Am Mittag wurde es plötzlich im ganzen Land dunkel. Diese Finsternis dauerte 3 Stunden. Gegen 3 Uhr schrie Jesus laut, Eli, Eli, lema sabachthani. Was heißt, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Für uns vielleicht, für Menschen, die in der jüdischen Lehre und im Alten Testament nicht so verankert sind, sind das einfach Worte. Ja? Da fühlt sich jemand von Gott verlassen. Aber jeder Jude, der es gelesen hat, der wusste ganz genau, oh, hier singt jemand ein Lied. Und das Lied, was er singt, hören wir gleich.
Mein Gott, warum hast du mich verlassen? Ich schreie verzweifelt, doch du bist so weit weg. Nirgendwo scheint mir Rettung in Sicht zu sein. Mein Gott, Tag und Nacht rufe ich zu dir um Hilfe, aber du antwortest nicht und schenkst mir keine Ruhe. Du bist doch der heilige Gott. Du bist es, dem das Volk Israel seine Loblieder singt. Unsere Vorfahren haben sich auf dich verlassen und du hast ihnen immer wieder geholfen. Zu dir schrien sie und wurden gerettet. Sie vertrauten dir und du hast sie nicht enttäuscht. Und was ist mit mir? Ein Wurm bin ich, kein Mensch mehr. Nur noch Hohn und Spott hat man für mich übrig. Die Leute machen sich lustig über mich. Wer mich sieht, verzieht sein Gesicht und schüttelt verächtlich den Kopf. Überlass Gott deine Not, lästern sie. Der soll dir helfen und dich retten. Er liebt dich doch. Oder etwa nicht? Du, Herr, hast mich aus dem Leib meiner Mutter gezogen. Schon an ihrer Brust hast du mich Vertrauen gelehrt. Du bist mein Gott, seitdem mein Leben begann. Seit der Stunde meiner Geburt bin ich auf dich angewiesen. Bleib mir jetzt doch nicht fern. Groß ist meine Angst. Weit und breit gibt es keinen, der mir hilft. Viele Feinde kesseln mich ein, umringen mich wie wilde Stiere. Sie reißen ihr Maul auf wie brüllende Löwen, die ihre Beute zerfleischen wollen. Meine Kraft schwindet wie Wasser, das versickert. Und alle meine Knochen sind wie ausgerenkt. Mein Herz verkrampft sich vor Angst und meine ganze Kraft ist dahin, verdorrt wie eine staubige Tonscherbe. Die Zunge klebt mir am Gaumen. Du lässt mich im Tode versinken. Eine Meute böswilliger Menschen umkreist mich, gierig wie wildernde Hunde. Hände und Füße haben sie mir durchbohrt. Ich kann alle meine Knochen zählen. Sie aber starren mich schadenfroh an. Schon teilen sie meine Kleider unter sich auf und losen um mein Gewand. Herr, wende dich nicht länger von mir ab. Nur du kannst mir neue Kraft geben, komm mir schnell zu Hilfe. Rette mich vor dem tödlichen Schwert, bewahre mich vor den Krallen der Hundemeute. Ich habe doch nur dieses eine Leben. Reiß mich heraus aus dem Rachen der Löwen und beschütze mich vor den Hörnern dieser wilden Stiere. Und tatsächlich, Herr, du hast mich erhört. Ich will meinen Brüdern deinen Namen bekannt machen. Vor der ganzen Gemeinde will ich dich loben. Alle, die ihr den Herrn achtet, preist ihn. Ihr Nachkommen von Jakob ehrt ihn. Begegnet ihm in Ehrfurcht, ihr vom Volk Israel. Denn er hat den Hilflosen nicht verachtet. Über sein Elend ging er nicht hinweg. Nein, Gott wandte sich nicht von ihm ab, sondern hörte auf ihn, als er um Hilfe schrie. Herr, jetzt habe ich allen Grund, dir vor der großen Gemeinde ein Loblied zu singen. Was ich dir in meiner Not versprochen habe, löse ich nun ein. Alle, die Ehrfurcht vor dir haben, sind meine Zeugen. Die Armen sollen sich wieder satt essen. Alle, die nach dem Herrn fragen, sollen ihn loben. Euer Leben lang dürft ihr euch daran freuen. Auch in den fernsten Ländern werden Menschen Gott erkennen und zu ihm umkehren. Ja, alle Völker werden sich vor ihm niederwerfen, denn der Herr ist König. Er herrscht über alle Nationen. Auch die Großen dieser Erde müssen sich vor ihm niederfallen. Sie, die immer mehr als genug zu essen hatten, ja, vor ihm werden einmal alle Menschen ihre Knie beugen. Alle Sterblichen, denen das Leben zwischen den Fingern zerrinnt, die kommenden Generationen werden ihm dienen. Eine wird der Nächsten von ihm erzählen. Selbst die Menschen, die noch nicht geboren sind, werden von seinen gerechten Taten hören. Und man wird sagen, der Herr hat es vollbracht.
Also diejenigen, die das Evangelium gelesen haben über die Kreuzigung, dieser Bericht ist sehr, sehr gründlich in allen vier Evangelien dargestellt, die werden Folgendes festgestellt haben. Die ersten Worte am Kreuz sind tatsächlich, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Und was ist das letzte Wort am Kreuz? Es ist vollbracht. Wie fängt der Psalm an? Psalm 22 war das übrigens. Mein Gott, warum hast du mich verlassen? Und der Psalm 22 hört auf, es ist vollbracht. Oder er hört im Hebräischen auf, der Herr hat es vollbracht, aber der Herr hängt ja gerade am Kreuz. Deswegen kann er sagen, es ist vollbracht. So beendet Jesus dieses Lied. Auch hier merkst du Folgendes. Jesus sucht die Gegenwart des Vaters in der dunkelsten Stunde seines Lebens. Er fühlt diese Gottabwesenheit, er fühlt das Leid, er fühlt den Schmerz, er fühlt den Verrat ganz, ganz stark. Aber er sieht noch was anderes. Er sieht dich und er sieht mich. Und Jesus betet am Kreuz für die nachfolgenden Generationen. Das heißt, er betet für dich und für dich und für dich und für dich. Für jeden Einzelnen persönlich, dass ihr den Herrn erkennt, dass ihr in seine Gegenwart kommt und dass ihr Gottes Erlösung und Frieden erlebt. Wow, Jesu letzten Worte am Kreuz, sein letzter Gedanke am Kreuz ist nicht sein Schmerz und nicht sein Leid und nicht seine gefühlte Gottabwesenheit und Einsamkeit, sondern sein letzter Gedanke am Kreuz, seine letzten Worte am Kreuz gelten dir und mir. Ich finde das absolut wahnsinnig.